Herr Nagel, am 17. November streiken Lehrer und Lehrerinnen in Hessen für bessere Arbeitsbedingungen. Lassen Sie uns zunächst auf die Gründe eingehen. In 2003 wurde von der Regierung Koch die Wochenarbeitszeit für Landesbedienstete in Hessen auf 42 Stunden angehoben. Das konnte dieses Jahr wieder zurückgedreht werden, außer für die Lehrkräfte an Hessens Schulen. Für die gilt weiterhin die Pflichtstundenverordnung von 42 Wochenstunden. Das ist eine leichte Ungleichbehandlung. Wie wird die denn erklärt?
Ja, in der Regel wird all dies immer wieder dadurch begründet, dass man leider ja kein Geld habe, um jetzt hier Arbeitsverbesserungen herbeizuführen. Dazu muss man allerdings wissen, dass das, was wir am 17. November gefordert haben, das Land weit weniger gekostet hätte, als das, was jetzt die Steuerreform das Land gekostet.
Sie reden vom Beschleunigungs-, Wachstumsbeschleunigungsgesetz,
genau, dem sogenannten. Genau, dieses schöne Gesetz mit diesem schönen Namen, also das kostet das Land weit über 100 Millionen. So viel wäre die Verbesserung der Arbeitsbedingungen nicht zu Buche geschlagen.
Ist so eine Ungleichbehandlung eigentlich rein rechtlich okay?
Ja, das liegt an den obrigkeitsstaatlichen Beamtengesetzen, die wir haben, und daran, dass die gerade diese Landesregierung hier sehr willkürlich mit den Beschäftigten im Beamtenstatus umgeht. Im Übrigen muss man sagen, es gilt ja auch für die Beamtinnen und Beamten noch die 42-Stunden-Woche, also auch die, die in der Verwaltung sind oder an einer anderen Stelle. Wir konnten durchsetzen im Tarifvertrag die Arbeitszeitverkürzung, das heißt für die Tarifbeschäftigten, aber für die Beamtinnen und Beamten will die Landesregierung sich da nicht bewegen.
Ihre Kollegin Irina Kilinski, Kreisvorsitzende der GEW in Kassel-Land, die hat Folgendes erzählt, nämlich, dass in 1908 Volksschullehrer 28 Pflichtstunden leisteten in der Woche bei einer Arbeitszeit von 60 Wochenstunden im öffentlichen Dienst. Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer heute haben 29 Pflichtstunden bei einer Arbeitszeit im öffentlichen Dienst von 40 Stunden. Das hört sich absurd an, oder nicht?
Ja, natürlich ist es das. Das haben wir auch immer wieder herausgestellt. Und dazu kommt ja noch ein zweites, dass Hessen als eins der reichsten Bundesländer auch im Vergleich zwischen den Bundesländern hier einmal, allerdings im negativen Sinne, Spitze ist. Das heißt, die hessischen Lehrkräfte haben somit die höchsten Arbeitszeiten. Wir liegen an der zweiten Stelle, nur 0,1 Stunden hinter Mecklenburg-Vorpommern, das allerdings in anderen Bereichen wie Klassen- und Gruppengrößen und so weiter weit bessere Bedingungen hat als die hessischen Kolleginnen und Kollegen.
29 Pflichtstunden, ja. Dazu kommen noch Unterrichtsvorbereitung, ja. Elterngespräche, ja. Korrekturen von Klassenarbeiten, ja. Lehrerinnenkonferenzen und für engagierte Lehrer und Lehrerinnen noch das Kümmern um Schüler und Schülerinnen mit Lernproblemen. Wer allein schon eine gute Unterrichtsvorbereitung machen möchte, wozu ja auch die eigene Weiterbildung wichtige Voraussetzung ist, schießt doch weit selbst über die 42-Stunden-Woche hinaus, oder ist das nicht so?
Ja, natürlich. Inzwischen ist es doch so, das muss man doch ganz klar erkennen, dass diese hohe Arbeitsbelastung inzwischen längst negative Folgen im Alltag in den Schulen hat. Wer von den Eltern bekommt nicht mit, dass die Lehrkräfte immer wieder sagen müssen, ich habe leider keine Zeit dafür? Wer oder von den Schülerinnen und Schülern? Wer bekommt es nicht mit, dass die Klassenarbeiten wie lange brauchen, bis sie zurückgegeben werden? Wer bekommt nicht mit, dass auch wenn man einen Gesprächstermin haben will als Eltern, das immer schwieriger wird? Und die Unterrichtsvorbereitung ist natürlich auch immer etwas, was ganz in die Ecke gedrückt wird. Also bei solch hohen Belastungen muss man einfach deutlich sagen, das wirkt sich auf die Qualität negativ aus und auf das Zusammensein zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften insgesamt negativ. Deshalb haben wir am 17. gestreikt, um hier ein deutliches Zeichen zu setzen. So kann das nicht weitergehen. Wir brauchen endlich professionelle Arbeitsbedingungen für unsere professionelle Arbeit.
29 Pflichtstunden sind es für Grundschullehrer und Lehrerinnen. Wie sieht das denn eigentlich bei den anderen Schultypen aus?
Ja, das ist unterschiedlich, sehen Sie, das geht dann über 27 und 26 im Förderschulbereich und im Haupt- und Realschulbereich und geht dann teilweise, wenn eine Oberstufe dabei ist, bis zu bei 24 landet das. Also hier gibt es unterschiedliche Regelungen, die aus einer gewissen Tradition kommen, andererseits aber auch, sehen Sie, wenn Sie Oberstufenarbeiten zu korrigieren haben und so weiter, dann ist das natürlich auch eine sehr aufwendige Sache und immer damit begründet werden.
Zusammengefasst, was fordert denn nun die GEW Hessen?
Sehen Sie, wir waren aus meiner Sicht sehr bescheiden in unseren Forderungen. Wir haben einfach gesagt, jetzt nachdem im Tarifvertrag die Arbeitszeitverkürzung vereinbart wurde, dann muss das auch umgesetzt werden, jetzt auch für die Lehrkräfte. Das bedeutet Rücknahme der letzten Pflichtstundenerhöhungen von 2003 und es bedeutet darüber hinaus, damit das gleiche Volumen auch erreicht wird, also der gleiche Umfang quantitativ, dass den Schulen insgesamt 10.000 zusätzliche Stunden zur Verfügung gestellt werden, die sie dann auch mal einer Lehrkraft geben können nach dem Motto, du hast in diesem Jahr so viel zusätzlichen Aufwand, da setzen wir dich eine Stunde weniger im Unterricht ein.
Nochmal nachgefragt, diese 29 Pflichtstunden jetzt etwa für Grundschullehrer und Lehrerinnen, ja. wie viel Pflichtstunden wären es denn dann? Nach den Forderungen der GEW?
Nach den Forderungen der GEW wäre das dann 28, das wäre eine Pflichtstunde weniger für
die... Das rettet den Freund aber auch nicht, oder?
Nein, das Problem ist, dass wir permanent natürlich in dem Mangel schon leben und natürlich auch aufpassen müssen, dass unsere Forderungen auch noch wenigstens pragmatisch erste Schritte erreichen können. Sehen Sie schon, diese eine Stunde hat ja die Landesregierung gesagt, dazu habe sie kein Geld. Man hat, wie gesagt, lieber im Bundesrat die Hand gehoben und gesagt, wir geben das Geld in der Steuerreform an andere.
Ja, da wird ja dann das Wachstum beschleunigt.
Ja, das schauen wir mal.
Naja, zurzeit haben wir ja ein Negativwachstum von -5%. Vielleicht stimmt das in
dem Sinne. Ja, vielleicht gibt es ja die Negativwachstumsbeschleunigung.
Gab und gibt es nicht auch in Hessen die Praxis, Lehrkräfte befristet von nach den Sommerferien bis zum Anfang der Sommerferien einzustellen, um sie dann in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken?
Ja, die gab es lange und sie ist auch nicht völlig abgeschafft. Wir haben hier erreichen können, dass wenigstens weitgehend versucht wird, diesen Missstand zu beheben und weitgehend dann auch die Verträge über die Ferien mitgeschlossen werden. Aber das ist bei weitem noch nicht in allen Fällen der Fall. Da müssen wir dranbleiben. Und es ist auch noch nicht der Fall, wenn Lehrkräfte zum Beispiel nur ein Zweidrittel Schuljahr befristet beschäftigt waren, weil die ausfallende Lehrkraft eben nur so lange ausgefallen ist, dann müsste auch dort anteilig eigentlich eine Rückgabe der geleisteten Überstunden erfolgen, was ja nichts anderes ist als Ferienbezahlung.
Kommen wir mal zum 17. November, dem Streiktag. Wie war denn die Streikbeteiligung der Lehrerinnen und Lehrer?
Also wir hatten landesweit weit über 5.000 Unterschriften vor dem Streik und wer in Wiesbaden war und geschaut hat, hat gesehen, dass auch die 5.000 Lehrkräfte an diesem Tag gestreikt haben und wir haben uns darüber hinaus gefreut, dass nochmal ungefähr genauso viele Schülerinnen und Schüler und auch Studierende sich solidarisch mit unseren Forderungen erklärt haben. Denn das ist uns ja ganz wichtig. Wir arbeiten gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern und wir wollen uns auch nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das hat der 17. gezeigt. Wir sind gemeinsam für bessere Bedingungen im Schulbereich.
Nun sagt die hessische Kultusministerin Dorothea Hänzler von der FDP aber, es hätten nur 1.375 Pädagogen und Pädagoginnen gestreikt. Das seien gerade mal 2,5% der hessischen Lehrkräfte. Und da könne man noch dran sehen, wie zufrieden die absolute Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen seien. Ihr Kommentar dazu?
Ja, also zum einen muss man sagen, das hatte Frau Hänzler einen Tag nach dem Streik im Landtag gesagt. Sie hatte selbst den Schulämtern den Auftrag gegeben, ihr bis eine Woche nach dem, also eine Woche nach dem Streik erst Rückmeldung zu geben. Also konnte sie bis dahin überhaupt noch nicht alle Rückmeldungen vorliegen haben. Von daher sind die Zahlen natürlich nicht korrekt, die Frau Hänzler da gesagt hat, oder allenfalls korrekt für den Tag, an dem sie es gesagt hat. Inzwischen dürften auch die weiteren Meldungen im Kultusministerium sein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt möchte ich im Übrigen auch noch sagen. Wir sind durchaus erfreut, dass es so aussieht, als würden die Lehrkräfte für diesen Streik keine negativen rechtlichen Folgen bekommen. Das heißt, es sieht so aus, als würde die Landesregierung darauf zu verzichten, Missbilligungen oder Ähnliches auszusprechen und damit ja indirekt auch deutlich machen, ja, das war wohl doch nicht rechtswidrig, was da getan wurde. Zum anderen Punkt, das kann man so sehen und so sehen. Ist mit Sicherheit nicht so, dass 97,5% oder weit weniger, egal, also alle die, die nicht gestreikt haben, mit den Arbeitsbedingungen zufrieden sind, trotzdem müssen die, die nicht gestreikt haben, aus diesen Worten doch ganz klar ablesen, die Landesregierung wertet nur die Teilnahme am Streik als Protest gegen die Arbeitsbedingungen, und das sollte man sich fürs nächste Mal klar machen, dann werden wir wahrscheinlich deutlich mehr.
Nun sagt die Landesregierung, Beamte besäßen gar kein Streikrecht. Das sieht die GEW offenbar anders. Mit welcher Begründung?
Natürlich. Also zum einen muss man ja mal vorweg sagen, das obrigkeitsstaatliche Beamtenrecht, das wir haben und wo die Politiker gerade in den letzten Jahren immer mehr sozusagen zur Arbeitgeberwillkür übergehen, ist ja nur dann zu rechtfertigen, wenn man sagt, also Ergebnisse eines Tarifvertrages werden auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Denn diese Ergebnisse wurden ausgehandelt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber. Und es kann nicht sein, dass dauerhaft die Dienstherren, wie das dann im Beamtenrecht heißt, sagen, wir machen das gerade mal nach Gutdünken, wie wir jetzt das Gehalt festlegen. Das ist mal der erste Punkt. Und solange der Arbeitgeber sich nicht an solche Dinge, an grundlegende Punkte hält, sehen wir ganz klar ein Widerstandsrecht und eine Widerstandspflicht in diesem Sinne, dass wir dann sagen, ja, dann müssen wir unsere Bedingungen als Beamtinnen und Beamten eben durch Streik durchsetzen. Das sieht im Übrigen auch inzwischen der Europäische Menschenrechtsgerichtshof so, der im Frühjahr nochmal an einem Beispiel der Türkei, die ja ein von der Bundesrepublik übernommenes Beamtenrecht hat, deutlich gemacht hat, dass auch Beamtinnen und Beamten ein solches Recht zusteht.
Was sind eigentlich überhaupt die Positionen der GEW zur Verbeamtung von Lehrern und Lehrerinnen? Gehört dieses ganze Beamtentum nicht eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte?
Ja, aber nicht jetzt einfach nach dem Motto, auch Errungenschaften des Beamtentums werfen wir da weg, sondern ganz klar, wir sind im DGB insgesamt, auch mit den anderen öffentlichen Dienstgewerkschaften, der Auffassung, wir brauchen ein einheitliches Personalrecht im öffentlichen Dienst. Das heißt, da muss auch die Geschlossenheit der Beschäftigten wiederhergestellt werden, denn durch diese Spaltungen im öffentlichen Dienst gelingt es ja auch immer wieder, sozusagen die Arbeitsbedingungen dort nicht so zu gestalten zu müssen, wie wir meinen, dass es notwendig wäre.
Was hat er denn nun gebracht, dieser Bildungsstreik, und wie soll es weitergehen?
Also ich denke schon, er war erstmal ein deutliches Zeichen. Er hat eine große Geschlossenheit gebracht, auch in der fortschrittlichen Bildungsbewegung, also mit Schülerinnen und Schülern und mit Studierenden, haben wir wieder deutlich gezeigt, wir kämpfen gemeinsam für bessere Bedingungen. Ich glaube auch, es beginnt ein Nachdenken auf der Gegenseite, denn wenn Sie mal das öffentliche Echo beachten, haben wir eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Also es wird deutlich, dass man zunehmend merkt, so kann es nicht weitergehen mit den Schulen, so kann man auch mit den Lehrerinnen und Lehrern nicht dauerhaft umspringen. Und ich bin mir sicher, auch die Landesregierung wird das nicht sehr lange durchhalten können.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. November dieses Jahres wurde bekannt, dass das hessische Kultusministerium geheime Listen führt, auf denen sogenannte problematische Lehrkräfte erfasst wurden, und dies an den Personalräten vorbei und ohne, dass die Betroffenen davon wussten. Das ging wohl so zu, dass die 15 staatlichen Schulämter Lehrkräfte melden sollten, die, nach welchen Kriterien auch immer, durch schlechte Leistungen aufgefallen seien. Die kamen dann auf eine Liste und sollten fortan keine Anstellung mehr erhalten, ohne, wie gesagt, dass sie davon in Kenntnis gesetzt wurden. Was sagt denn die GEW zu diesem Vorgang?
Also wir haben ganz deutlich gesagt, so geht das nicht. Wir haben deutlich Kritik geübt und haben gesagt, diese Listen müssen sofort zurückgezogen werden. Es gibt ein geregeltes Einstellungsverfahren, eine sogenannte Rangliste, die ist mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer so weit verhandelt worden, dass dort Kriterien festgelegt sind, nach denen jeder und jede gucken kann, bin ich richtig einsortiert in der Rangfolge bei der Einstellung. Wenn jetzt solche Nebenlisten auftauchen, ohne klare Kriterien, ohne Transparenz, ohne Möglichkeit der Kontrolle und ohne Möglichkeit des rechtlichen Widerspruchs durch die Betroffenen, dann ist das nicht zu akzeptieren. Und wir haben ganz klar gesagt, die müssen weg vom Tisch.
Bekannt ist, dass ja zumindest 61 Lehrkräfte davon betroffen waren, seit diese geheimen Listen wohl nach allem, was bekannt ist, im Frühjahr 2009 eröffnet wurden. Hat die GEW eigentlich Erkenntnisse darüber, wie da vorgegangen wurde, wie Mensch als Lehrer oder Lehrerin bzw. Referendar oder Referendarin auf diese ominöse Liste gelangen konnte?
Also wir haben noch keine hinreichend detaillierten Erkenntnisse. Frau Hensler hat ja im Kulturpolitischen Ausschuss darüber gesprochen, dass dort Menschen seien, die eben nach einer Kündigung, denen gekündigt wurde im Schuldienst und die ordnungsgemäß entlassen worden seien. Aber es waren auch Aussagen dabei und solche, die nicht geeignet waren und deren Vertrag ausgelaufen ist und so weiter. Wir sind hier gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat weiterhin am Ball. Wir wollen ganz klar wissen, wer ist da drauf, warum ist die Person drauf, wie kann man dies rechtfertigen, wer hat überhaupt das Recht, dort einzutragen, wo sind die Möglichkeiten der Kontrolle durch Personalräte gegeben. All dies muss geklärt werden, bevor hier irgendetwas weiterhin genutzt wird.
Ja, der Presse war außerdem noch zu entnehmen, dass auch Referendare und Referendarinnen, die in der Referendarzeit schon schlecht gewesen seien, auch auf dieser Liste gelangt seien, obwohl sie komischerweise trotzdem das zweite Staatsexamen bestanden haben. Wie soll das gehen?
Ja, genau das fragen wir das Ministerium auch. Das kann so nicht akzeptiert sein. Sehen Sie, das zweite Staatsexamen wird vor einem Gremium von mehreren Personen, die gesetzlich festgelegt sind, durchgeführt. Diese Personen, die haben alle den Auftrag, eine Bewertung vorzunehmen. Das haben sie getan. Ich gehe davon aus, dass dies korrekt erfolgt ist. Jetzt kann doch nicht passieren, dass eine Person sagt, na, das Ganze stimmt nicht, deshalb stelle ich die jetzt auf die schwarze Liste. So kann in einem Rechtsstaat nicht umgegangen werden. Man muss dabei ja immer schauen, dass für die Lehrkräfte das Land Hessen im Grunde praktisch der einzige Arbeitgeber hier ist, dass das dann einem Berufsverbot gleichkommt.
Die Personalratsvorsitzende Angela Scheffels hat gesagt, dass solche geheimen Listen der Willkür Tür und Tor öffneten, so auch auf diesen dann auch politisch missliebige Lehrkräfte landen könnten, ohne dass eine öffentliche Kontrolle möglich wäre. Teilen Sie diese Ansicht?
Ich teile sie, also Frau Scheffels hat da völlig recht, ich gehe da völlig konform mit ihr, auch wenn die Landesregierung erklärt, das sei nicht der Fall, dann sage ich aber bitteschön, was spricht denn dann dagegen, dass das kontrolliert ist? Wir sind nicht in Glaubensfragen mit der Landesregierung, sondern wir sind in einer Aufgabe als Personalräte auch zu kontrollieren, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Regelungen eingehalten werden, und solche Kontrolle können wir nur machen, wenn wir Einsicht bekommen und wenn hier eine klare Transparenz vorhanden ist. Und sehen Sie als letztes, ich habe jetzt inzwischen ein Schreiben gesehen, wo einer der oder eine, ich habe den Namen darauf nicht gesehen, eine Person mitgeteilt bekommen hat, dass sie auf dieser Liste ist. Dort wird ihr gesagt, auf der Liste steht Name und Grund, warum sie auf der Liste ist. Ihr wird aber der Grund nicht mitgeteilt, sondern ihr wird nur mitgeteilt, dass auf der Liste der Grund stünde. Das ist doch nicht mehr zu akzeptieren.
Sehr transparent das Ganze. Ja. Wer ist denn nun politisch eigentlich für die Erstellung dieser Geheimlisten verantwortlich im März? Wer kam denn auf diese Idee?
Na gut, wenn Sie im März, wenn Sie mal den Zeitraum sehen und wenn man mal vermuten kann, dass sowas vorher zumindest in eher unkoordinierter Form auch stattgefunden hat, dann ist das zumindest für das letzte Jahr Herrn Banzer, der ja nun gleichzeitig Justizminister war, das muss man ja auch mal klar haben, offenkundig geschuldet. Ich nehme an, dass das unter seiner Ägide so eingetütet wurde, und ich hoffe doch, dass wir jetzt nach dem Regierungswechsel und von Frau Hensler hier eine klarere Transparenz und Beteiligung bekommen.
Ja, nun ist aber Frau Hensler auch erst damit rausgerückt, als es in der Presse gestanden hat. Das ging ja nicht von ihr aus, oder?
Das ist in der Tat richtig. Nun müsste man fragen, wie weit sie darüber informiert war und so weiter, aber auch sie ist erst dann damit rausgerückt. Das muss man deutlich kritisieren, völlig klar.
Ja, nun, seit Kunduz wissen wir ja, dass niemand von irgendetwas informiert ist. Aber ja. Nichtsdestotrotz, also müsste die GEW da nicht eigentlich auch den Rücktritt von Frau Hensler fordern? Ich meine, das ist doch nach rechtsstaatlichen Kriterien her nackt illegal, oder nicht?
Also Ganz so zügig sind wir mit den politischen Rücktrittsforderungen noch nicht. Das hat ja noch nicht mal die Opposition im Landtag gemacht. Und als Gewerkschaften sehen wir da nicht unseren ersten Punkt. Wir fordern jetzt erstmal ganz klar Transparenz, Aufklärung, Auseinandersetzung mit der Frage, gibt es Gründe, dass man Einzelpersonen eben für längere Zeit nicht in den Schuldienst lässt, aber dann bitte so, dass das rechtsfest ist, dass die Einzelnen dagegen klagen können, dass die Personalredner es wissen und dass dann möglicherweise auch Dinge angeboten werden, damit, wenn die Qualifikation nicht da war, möglicherweise auch eine Nachqualifizierung stattfindet. So etwas sollte eigentlich Grundprinzip von Arbeitgebern sein.
Kommen wir zu einem noch anderen Thema. Dieser Tage kam der Paritätische Wohlfahrtsverband nach dem Motto, der Staat kann es nicht, wir können es besser, mit der brillanten Idee an die Öffentlichkeit, sämtliche hessische Schulen zu privatisieren und zum Teil dann in seine eigene Trägerschaft zu überführen. Bringt uns das aus der Schulmisere, Herr Nagel?
Ja, also ich kann das überhaupt nicht sehen. Also zum einen sagt dann der Paritätische Wohlfahrtsverband, das müsse jetzt von der aktiven Bürgergesellschaft übernommen werden. Also ich kann nur sagen, die aktive Bürgergesellschaft ist wohl die Gesamtgesellschaft ohne die Arbeiter oder wie auch immer das gemeint ist. Dann wird darin erklärt in dem Papier, man müsse ein modernes Bürgerethos vermitteln. Ich frage auch nach den Inhalten, was denn damit wirklich gemeint ist. Sind Traditionen der Arbeiterbewegung, ist das ein Teil eines modernen Bürgerethos inzwischen? Ich verstehe es nicht. Und als letztes, um das mal ganz deutlich zu sagen, hier wird schlicht gesagt, der Staat kann es nicht. Es gibt aber einen Bereich, wo es ja durchaus eine Konkurrenzsituation gibt zwischen staatlich-öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen des Wohlfahrtsverbandes. Das sind die Kindertagesstätten. Mir ist nicht bekannt, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinen Kindertageseinrichtungen deutlich bessere Ergebnisse erzielen würde als zum Beispiel die städtischen oder sonstigen Kindertageseinrichtungen. Also hier beweihräuchert sich eine Gruppe selbst und behauptet, man könne es besser, ohne das auch nur in Ansätzen zu belegen, und man leitet das ab von der von den Erfahrungen im sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen Bereich. Diese Erfahrungen sind wichtig, aber aus diesen Erfahrungen kann man nun wirklich nicht ableiten, dass man gut Unterricht halten könnte und gut Schule organisieren könnte. Also hier kann ich nur sagen, davor kann ich nur absolut abraten, ein solches Experiment vorzunehmen.
Herr Nagel, Sie sagten es schon, die Reformvorschläge der GEW kosten natürlich Geld, wie Bildung, gute Bildung eben halt auch Geld kostet. Sie sprachen eben schon das Wachstumsbeschleunigungsgesetz an, wir hatten eben schon die geheimen Listen. Dieser Tage kommt aber noch etwas anderes, mehr und mehr an unglaublichen Vorgängen bei uns in Hessen ans Licht. Die Steuererklärungen von betuchten Mitbürgern, die systematisch nicht geprüft wurden. Die Liechtenstein-Fälle, die in Hessen nicht verfolgt wurden dagegen allerdings Steuerfahnder, die ihren Job gut machten und Millionenbeträge hereinholten. Sie wurden erst nach allen Regeln der Kunst gemobbt, anschließend zum Psychiater geschleift und schließlich für verrückt erklärt. Das alles sind doch Vorgänge, die jedem bürgerlichen Rechtsstaatsverständnis blanken Hohn sprechen. Der ehemalige bayerische Finanzministerialbeamter Schlötterer von der CSU, der das Buch Macht und Missbrauch geschrieben hat, meinte gegenüber der Frankfurter Rundschau vor ein paar Tagen, er habe in seinen 30 Jahren im bayerischen Finanzministerium ja so einiges erlebt, aber was hier in Hessen läuft, das sei schlicht kriminell. Er sei entsetzt, dass so etwas in einem Rechtsstaat überhaupt möglich sei. Weimar und Koch müssten die Verantwortung für diese Ungeheuerlichkeiten übernehmen. Der Rücktritt von Koch und Weimar sei unumgänglich. Es müssten hier in Hessen demonstriert werden, bis das erreicht sei. Stattdessen herrscht hier in Hessen eine gespenstische Friedhofsruhe, als sei nichts geschehen. Versagen da nicht auch die Gewerkschaften in Hessen?
Ja, das sehe ich nicht ganz so. Natürlich muss man sehen, dass in der Gesellschaft insgesamt in den letzten Jahren eine politische Lethargie eingetreten ist, die beginnen spätestens mit der Kohl-Ära einfach es immer schwieriger macht, gesellschaftliche Proteste zu organisieren. Deshalb bin ich ja durchaus auch stolz, dass es uns mit diesem Streik mal wieder gelungen ist, deutliches Zeichen zu setzen. Es ist völlig richtig, und ich kann dem des Herrn von der CSU hier überhaupt nichts hinzufügen. Er hat im Grunde recht. Wir haben als Gewerkschaften die Aufgabe, auch diesen gesellschaftlichen Protest weiter zu organisieren und nicht zuzulassen, dass derartige Machenschaften in einem Staat um sich greifen.
Sie greifen aber um sich.
Ja, wir müssen da weiter dagegen angehen und wir werden natürlich, das kann ich Ihnen für die GEW mit Sicherheit sagen, alle Protestebenen unterstützen und mitmachen dort, wo es darum geht, dass wieder eine seriöse Politik gemacht wird und dass dann auch in diesem Land genügend Geld da wäre für soziale Tätigkeiten, für wichtige Dinge wie Bildung, aber auch wie Gesundheit und anderes. Es ist in der Tat so, dass man hier aus meiner Sicht sehr viel mehr tun muss, aber ich kann nur für mich sagen, ich versuche, was geht und werde da auch am Ball bleiben.
Herr Nagel, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Gerne.